Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Ein Botschafter, der einen Faschisten als Vorbild hat. Andrei Melnik, Stepan Bandera und deutsche Kriegstreiber. Ein Beitrag von Winfried Wolf, verantwortlich Redaktion. Andrei Melnik ist in Deutschland dank zahlreichen einschlägigen Medienauftritten das Gesicht der Ukraine. Doch auch wenn die Aussagen des Noch-Botschafters jegliche Diplomatie vermissen lassen, halten sich die meisten Medien mit Kritik an ihm zurück. Das gilt auch für seine jüngsten Entgleisungen bei dem YouTube-Interviewformat Jung und Naiv. Erst die Proteste aus Israel und Polen sorgten dafür, dass er nun Medienberichten zufolge ins Kiewer Außenministerium weggelobt werden soll. Das macht die Sache keinesfalls besser, da dann ein weiterer Anhänger des faschistischen Bandera-Kultes in der Regierung sitzt. Winfried Wolf schildert für die Nachdenkseiten ausführlich den Hintergrund dieser Debatte. Dass sich Andrei Melnik spätestens seit dem Beginn des Ukraine-Krieges mit Provokationen hervortat, ist allseits bekannt. Als Gast in Dutzenden TV-Talkshows konnte man immer wieder den Eindruck gewinnen, dass der Mann es einerseits darauf anlegt, als Russland-Hasser Befürworter immer massiverer Waffenlieferungen an die Ukraine und als jemand, der die Gefahr eines großen europäischen Krieges kleinredet, sich vor jede Kamera und jedes offene Mikrofon stellte. Und dass andererseits die Mainstream-Medien und die deutsche Regierung vor dem Botschafter kuschen, ihm nach dem Mund reden und seine Forderungen Punkt für Punkt übernehmen. Nun war es das in weiten Kreisen eher unbekannte Internetmagazin Jung und Naiv, in dem Melnik Ende Juni mehr als 3 Stunden lang hartnäckig und kompetent mit Fakten zu Stepan Bandera, dem Kopf der ultranationalistischen und antisemitischen Terrororganisation OUNB, der Organisation ukrainischer Nationalisten, konfrontiert wurde. Je länger das Gespräch dauerte, desto defensiver und unglaubwürdiger wirkte der Herr Botschafter. Er sagte Sätze wie »Für einen Freiheitskämpfer gibt es keine Gesetze« oder »Es gibt keine Belege, dass die Bandera-Gruppen Hunderttausende Juden getötet hätten« oder »Nein, Bandera und die OUN sind nicht Teil des Holocaust« oder Putin ist eine Symbiose aus Stalin und Hitler oder die russische Kultur ist ein Kriegsinstrument. Immer wieder erwiderte Melnik, wenn ihm von dem Interviewer Thilo Jung Fakten vorgehalten und Zitate vorgelegt wurden, dass die präsentierten Quellen nicht vertrauenswürdig seien, dass er nicht wüsste, wie Israel drauf käme, solche Äußerungen zu tätigen. Und als Jung einmal als Quelle die jüdische Gemeinde Berlin nennt, reagiert Melnik mit einem süffisanten »Ah, okay«. Gleichzeitig sagte er, Zitat, »Ich bin bereit, mit den jüdischen Gemeinden über Bandera zu reden«, Zitat Ende. Unter der Voraussetzung, dass diese Diskussion dann sachlich stattfände und dass dabei Bandera nicht pauschal als Mörder und Faschist bezeichnet würde. Obgleich sich bereits nach 3 Tagen 150.000 Menschen das Interview auf der Website von Jung und Naiv angesehen haben, obgleich der Interviewer ausgesprochen präzise und ruhig argumentierte und auf diese Weise Melnik seine Maske fallen lassen musste und immer mehr ins Stottern geriet bzw. absurde Gegenangriffe startete wie »Warst du schon mal in Sachsenhausen?« sind nach Bekanntwerden des Gespräches die Proteste eher verhalten. Während in Kassel bei der Documenta ein tatsächlich antisemitisches Bild einer indonesischen Künstlergruppe genügend Basis dafür ist, dass es einen bundesweiten Skandal mit Rücktrittsforderungen für die Verantwortlichen gibt, kann der Botschafter der Ukraine sich offen dazu bekennen, einen Faschisten und Antisemiten als sein Vorbild zu sehen und dutzendfach zu leugnen, dass es sich dabei um einen Massenmörder und Kriegsverbrecher handelt, den die Regierungen in Moskau, in Warschau und in Tel Aviv auch als solchen begreifen und genauso bezeichnen. Einige Medien versuchen, den Vorfall herunterzuspielen. In der Neuen Zürcher Zeitung beispielsweise heißt es, Melnik sei in dem Interview mit den Massakern konfrontiert worden, die Banderas Leute an Polen verübt hätten. Worauf der ukrainische Botschafter darauf verwiesen hätte, dass es auch Massenmorde von Polen an Ukrainern gäbe. Thilo Jung sagte dazu im Interview, dass das die Sache doch nicht besser machen würde. Vor allem aber hatte er Melnik vorgehalten, dass Banderas Leute einige hunderttausend Jüdinnen und Juden ermordeten. Jung verwies darauf, dass Stepan Bandera persönlich die Losung ausgegeben hatte, die Ukraine müsse frei von Polen, Juden und Russen sein. Auch hier bezweifelt Melnik die Authentizität der Quelle. In der Süddeutschen Zeitung wird Bandera als ideologischer Führer der UUN bezeichnet. Damit wird unterstellt, dass er keine direkte Verantwortung für die UUN-Massaker getragen hätte. Mit derselben Stoßrichtung argumentiert Melnik, dass Bandera doch im KZ Sachsenhausen gewesen sei, als die Verbrechen, die ihm vorgehalten werden, verübt wurden. Zitat: Ich bin dagegen, dass man all die Verbrechen Bandera in die Schuhe schiebt. Zitat Ende. Tatsächlich war Bandera der uneingeschränkte Chef der UUNB. Das B in der Organisationsbezeichnung stand für seinen Namen. In Sachsenhausen befand er sich nur 3 Jahre lang, von Ende Juni 1941 bis September 1944. Er lebte dort unter vergleichsweise komfortablen Bedingungen als sogenannter Ehrenhäftling. Und es war das NS-Regime, das ihn am 25. September 1944 aus diesem Hausarrest entließ. Spätestens ab diesem Zeitpunkt agierte er als freier Mann, als UUN-Führer, als faschistischer, antisemitischer und antipolnischer Terrorist. Durchaus mitverantwortlich für das Operative, also für das weiter unten beschriebene massenhafte Morden. Sieht man sich die Geschichte der UUN und diejenige ihres Führers Stepan Bandera an, dann fanden die Verbrechen der ukrainischen Nationalisten in 4 Perioden statt. Zunächst gab es die Vorkriegsperiode, die Zeit zwischen der UUN-Gründung 1929 und dem deutsch-sowjetischen Überfall auf Polen im September 1939. Die UUN verbreitete in dieser Zeit ihr ultranationalistisches Programm, in dem es unter anderem heißt, Zitat: Du wirst den ukrainischen Staat erkämpfen oder im Kampf für ihn sterben. Du sollst nicht zögern, die allergefährlichste Tat zu begehen, wenn die Sache dies verlangt. Begegne den Feinden deiner Nation mit Hass und rücksichtslosem Kampf, Zitat Ende. In dieser Zeit begann die UUN mit dem bewaffneten Kampf gegen den polnischen Staat. Die UUN-Aktivisten töteten Polizisten und polnische Zivilisten. Die Organisation wurde damals bereits von der deutschen Reichswehr und dem deutschen Abwehrchef Canaris heimlich politisch unterstützt und mit Waffen versorgt. Bandera wurde 1934 von polnischen Sicherheitskräften inhaftiert und von einem Gericht zum Tode verurteilt, weil man ihm die Beteiligung an der Ermordung des polnischen Innenministers Bronisław Piraki zur Last legte. Zu der Tat hatte sich die UUN bekannt. Die Strafe wurde in lebenslange Haft umgewandelt. Und im September 1939 kam Bandera im Zusammenhang mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges frei. Nach dem deutsch-sowjetischen Überfall auf Polen am 1. bzw. am 17. September 1939 begann eine zweite, rund 2-jährige Periode der UUN-Tätigkeiten. Die ukrainischen Nationalisten der Bandera-Organisation agierten auf dem von Deutschland besetzten polnischen Gebiet als eine Hilfstruppe des NS-Regimes. Die in polnischen Gefängnissen einsitzenden UUN-Leute wurden freigelassen. Die Wehrmacht formierte 1940 in den besetzten polnischen Gebieten aus UUN-Angehörigen die Bataillone Nachtigall und Roland. Bereits damals vertrat die UUN das Ziel Ukraine für die Ukraine, was erklärtermaßen auf die Vertreibung und oft auf die Liquidierung der jüdischen und polnischen Bevölkerung hinauslief. Die UUN war in diesem Zeitraum maßgeblich an der Vernichtung von 200.000 Juden beteiligt. Die dritte Periode begann am 22. Juni 1941 mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion. Was mit dem Einmarsch der NS-Armeen in das seit dem 17. September 1939 von der Sowjetunion besetzte, ehemals polnische Gebiet begann. Die OUN-Führung hoffte nun darauf, dass das NS-Regime eine von der OUN kontrollierte Ukraine dulden würde und proklamierte am 30. Juni 1941 in Lviv, also Lemberg, die Unabhängigkeit. Das passte jedoch nicht in das Konzept der Nazis, weswegen einige führende ukrainische Nationalisten, darunter Bandera, zeitweilig inhaftiert und, wie bereits geschildert, als sogenannte Ehrenhäftlinge in Sachsenhausen einsaßen. Die Masse der OUN-Kader agierte jedoch weiter als Hilfskräfte der Nazis. Sie waren aktiv beteiligt bei der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung und nunmehr auch im Kampf gegen die Rote Armee. Eine vierte Phase begann Ende 1942, als sich die Niederlage der Wehrmacht abzeichnete. Die OUNB führte nun zunehmend einen eigenen Krieg für eine ukrainische Unabhängigkeit und beging dabei vor allem Massaker an der polnischen Bevölkerung. Diese Aktivitäten werden in einer gründlichen Untersuchung des britischen Historikers Keith Lowe aus dem Jahre 2012 wie folgt beschrieben. Zitat: Ende des Jahres 1942, als offenkundig wurde, dass die Macht Hitler-Deutschlands in Osteuropa an ihre Grenzen gestoßen war, desertierten die ukrainischen Polizisten in Scharen und schlossen sich der neuen Partisanengruppe der OUN an, der ukrainischen aufständischen Armee, Ukrainska Powstanska Armia, kurz UPA. Und nun setzten sie die Kenntnisse, die sie im Dienst der SS erworben hatten, im Kampf gegen die feindlichen Volksgruppen ein. Neben den wenigen überlebenden Juden richtete sich ihr Vernichtungsfeldzug nun gegen die große polnische Minderheit. In dem Blutrausch der folgenden Jahre wurden ganze polnische Gemeinden ausradiert. Alte Männer wurden ebenso ermordet wie Frauen und Neugeborene. Zitat Ende. Der Autor beschreibt in der Folge einzelne Massaker, so im Dorf Olexieta an Ostern 1943 oder am 12. März 1944 im Dorf und Kloster Podkamien. Keith Lowe bilanziert dann wie folgt, Zitat: Aus polnischen, aber auch aus deutschen und sowjetischen Quellen geht hervor, dass die ukrainischen Partisanen ihre Opfer köpften, kreuzigten, verstümmelten und ausweideten und die Leichen oft zur Schau stellten, um unter den verbliebenen Polen Angst und Schrecken zu verbreiten. Sie brannten Häuser und Kirchen nieder, schleiften Dörfer und raubten alles, was sie tragen konnten. Dieser Vernichtungsfeldzug wurde auf ganz Ostpolen und die westliche Ukraine ausgeweitet. Ukrainer, die ihren polnischen Nachbarn Schutz gewährten, wurden ebenfalls ermordet. Aus den UPA-Berichten geht hervor, dass die Partisanenbewegung vorhatte, die ethnischen Polen genauso umfassend auszurotten wie die Juden. Und vielerorts gelang das tatsächlich. Nach sehr konservativen Schätzungen töteten ukrainische Partisanen in Wolhynien rund 50.000 polnische Zivilisten. In Galizien fielen ihnen zwischen 20.000 und 30.000 Menschen zum Opfer. Insgesamt dürften im Verlauf des Bürgerkrieges in der Grenzregion bis zu 90.000 Polen das Leben verloren haben. Auch auf der ukrainischen Seite waren tausende Tote zu beklagen, aber da der Genozid kein erklärtes Ziel der Polen war, verloren die Ukrainer sehr viel weniger Menschen, als sie ihrerseits töteten. Insgesamt etwa 20.000. Zitat Ende. Bandera saß, wie bereits erwähnt, zwar bis September 1944 als Ehrenhäftling in Sachsenhausen fest. Doch erstens konnte er auch von dort aus Einfluss auf seine Leute nehmen. Zweitens gibt es keinerlei Distanzierung Banderas von diesen Verbrechen. Und drittens agierte er nach seiner Freilassung im Herbst 1944 sofort wieder als Führer der OUNB bzw. der UPA. Und dies in einer Zeit, als es viele der beschriebenen furchtbaren Massaker gab. Bandera war beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess durchaus ein Thema. In seinem Gestammel zur Leugnung all dieser Verbrechen behauptete der Herr Botschafter, die OUN und Bandera könnten gar nicht solche Verbrechen begangen haben, denn dann wäre er doch in Nürnberg verurteilt worden. Wenn Stalin Beweise für Banderas Verbrechen gehabt hätte, dann wäre Bandera dort auf der Anklagebank gelandet. Aber, so Melnik, es gibt keine Beweise. Schließlich habe Bandera ja nach Ende des Zweiten Weltkrieges noch viele Jahre lang in Deutschland, gemeint ist Westdeutschland, gelebt. Dieses Argument entbehrt offensichtlich jeder Grundlage, da im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher nur 24 Personen der deutschen NS-Führung vor Gericht standen. Die Tatsache, dass tausende verantwortliche Nazis in Deutschland und die meisten prominenten Kollaborateure des NS-Regimes in den von Deutschland besetzten Ländern in Deutschland überhaupt nicht zur Verantwortung gezogen wurden und dass Polen, Israel und die Sowjetunion durchaus gefordert hatten, Bandera als Kriegsverbrecher vor ein Gericht zu stellen. Das sollte auch Melnik bekannt sein. Nicht bekannt dürfte ihm sein, dass im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess die UUN und Bandera durchaus Thema waren. Am 11. Februar 1946 wurde dem Nürnberger Gerichtshof die Aussage des Obersten Erwin Stolze des früheren Deutschen Heeres, einem führenden Mitarbeiter im Amt II Ausland und Abwehr beim Oberkommando der Wehrmacht, als Beweisstück USSR 231 vorgelegt und daraus wie folgt zitiert, Zitat: Ich, also besagter Oberst Erwin Stolze, erhielt die Weisung, eine Sondergruppe unter meiner Leitung aufzustellen. Diese Gruppe erhielt die Deckbezeichnung A und war ausschließlich für die Vorbereitung der Sabotage und Zersetzungsarbeit im sowjetischen Hinterland bestimmt. Um die gleiche Zeit hatte mich Lahusen, das ist der Vorgesetzte von Stolze, mit einem Befehl des Wehrmachtführungsstabes bekannt gemacht, der Richtlinien für die Unterwühlungstätigkeit auf dem Sowjetgebiet nach dem Überfall Deutschlands auf Russland enthielt. Der Befehl war vom Feldmarschall Keitel nach Abzeichnung durch General Jodl unterzeichnet. In diesem Befehl wurde darauf hingewiesen, dass zur Unterstützung eines blitzartigen Schlages gegen die Sowjetunion Abwehr II ihre Unterwühlarbeit gegen Russland mithilfe eines V-Mann-Netzes auf die Entfachung des Nationalhasses zwischen den Völkern der SU zu steuern habe. Um die oben genannten Weisungen Keitels und Jodls auszuführen, hatte ich mit den im Dienste der deutschen Abwehr stehenden ukrainischen Nationalisten Fühlung aufgenommen. Ich hatte unter anderem persönlich den Anführern der ukrainischen Nationalisten Melnik, Deckname Konsul 1, und Bandera die Weisung gegeben, sogleich nach dem Überfall Deutschlands auf Russland provokatorische Putsche in der Ukraine zu organisieren, mit dem Ziele, die Sowjettruppen in ihrem unmittelbaren Hinterlande zu schwächen, sowie auch die internationale öffentliche Meinung im Sinne einer sich angeblich vollziehenden Zersetzung des sowjetischen Hinterlandes zu beeinflussen. Zitat Ende. Es geht nicht um einen faschistoiden Botschafter. Es geht um die Regierungen in Kiew und Berlin. Nach dem skandalösen Interview mit Melnik bei Jung und Naiv gab es zwar Proteste in Warschau und Tel Aviv, und auch eine Distanzierung seitens des ukrainischen Außenministeriums. Das deutsche Auswärtige Amt, das sich bekanntlich einer wertebasierten Außenpolitik verpflichtet sieht, ließ jedoch verlautbaren, man wolle sich an der Kontroverse um den ukrainischen Botschafter in Deutschland nicht beteiligen. Im Übrigen verweise man auf die Stellungnahme des ukrainischen Außenministeriums. Personelle Konsequenzen werden – bislang zumindest, von keiner prominenten Stelle gefordert. Dabei geht es letzten Endes nicht um die Person Melnik und dessen Bewunderung für einen Antisemiten und Faschisten. Der Skandal ist ein deutlich größerer. Er betrifft erstens die Regierung in Kiew und das politische System in der Ukraine und zweitens die Verantwortlichen und die Medien in Deutschland selbst. Verschwiegen wird in der aktuellen Debatte, dass das Loblied auf den faschistischen Führer Bandera keine individuelle Marotte eines streitbaren Botschafters ist, wie ihn die Neue Zürcher Zeitung nennt. Bandera gilt im Staat Ukraine den Eliten und den Verantwortlichen in der Regierung und den Medien als Vorbild und als Held. Es gibt inzwischen in der Ukraine, vor allem im Westen des Landes, aber auch in der Hauptstadt Kiew, hunderte Bandera-Statuen. In der ukrainischen Hauptstadt wurde am 7. Juli 2016 der zentrale ehemalige Moskowski-Prospekt in Stepan-Bandera-Prospekt umbenannt. Bereits 2009 erschien, anlässlich des 100. Geburtstages von Bandera, eine Briefmarke der staatlichen ukrainischen Post, auf der Stepan Bandera, ergänzt um seine Unterschrift und die Jahreszahlen 1999 bis 2009, abgebildet ist. Und als Ende Mai in Mariupol hunderte ukrainische Soldaten, die sich in den unterirdischen Gängen des Azov-Stahlwerkes verbarrikadiert hatten, kapitulierten und die russischen Soldaten diese zwangen, ihre Uniformen abzulegen und ihre nackten Oberkörper zu präsentieren, konnte man dutzendfach tätowierte Körper mit Bandera-Konterfeis, SS-Runen, der Wolfsangel, dem Hakenkreuz und auch solche mit dem Konterfei von Adolf Hitler bestaunen. Beziehungsweise man konnte das in Deutschland eher nicht sehen. Zwar sendeten auch ARD und ZDF Aufnahmen des russischen Staatsfernsehens, die diese ukrainischen Soldaten nach der Kapitulation zeigten. Doch die entsprechenden Sentenzen mit den nackten und derart tätowierten Oberkörpern waren herausgeschnitten worden. Man wollte einen solchen Anblick der deutschen Öffentlichkeit ersparen. Die andere Ebene des Skandals Melnik Bandera betrifft die Verantwortlichen in Deutschland, in der Regierung in Berlin und die Verantwortlichen in den Medien. Melnik ist seit dem 24. Februar buchstäblich in jeder Woche mehrmals auf allen Kanälen präsent. Er gab seit Kriegsbeginn Dutzende Interviews in Print- und elektronischen Medien. So gut wie immer wurden an ihn keine kritischen Fragen gestellt. Vielmehr wurde er immer kaum verhüllt als Waffe dafür eingesetzt, dass die Regierung zu noch mehr Waffenlieferungen aufgefordert, wenn nicht erpresst wird. Das Verhältnis des Herrn Botschafters zur Rüstungsindustrie wird übrigens im Interview ab Minute 45 wunderbar auf den Punkt gebracht. Melnik erklärte dort mehrmals, dass die Chefs der Rüstungskonzerne, er kenne sie nach seinen Worten fast alle, zu den, Zitat, wenigen Menschen gehören, die uns verstanden, die uns mit dem Herzen empfangen haben, Zitat Ende. Ganz offensichtlich steht der Mann unter einem besonderen Schutz. Mehrmals betonte Melnik im Interview, er sei Bevollmächtigter, er habe keine Abmahnung oder Ähnliches erhalten, als er den Bundeskanzler direkt anging. Er habe es auch nicht notwendig, mit Selinski über Bandera zu sprechen. Wobei er in dem Interview den interessanten Einblick bietet, dass er seit mehr als 25 Jahren im diplomatischen Dienst der Ukraine steht. Dass er damit auch unter russlandfreundlichen Präsidenten seinen Job machte und dass er 2013 und 14 in den Wochen des Maidan, so Thilo Jung ab Minute 1,21, tagsüber fürs Janukowitsch-Regime und abends als Privatperson für den Maidan aktiv gewesen sei. Im Jung- und Naiv-Interview auf einen längeren Aufenthalt in den USA, eine Geschäftsreise angesprochen, reagiert Melnik ausgesprochen zurückhaltend. Es ist der Interviewer Thilo Jung, der ihn darauf direkt anspricht und dann noch konkretisiert, Zitat, du hast da sogar Brzezinski getroffen, Zitat Ende, was Melnik bestätigt. Nun war der ehemalige Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jimmy Carters, Zbigniew Brzezinski, ein Mann, der in seinem Buch The Grand Chessboard, das große Schachbrett, geradezu visionär eine US-Strategie entwickelt, mit der Russland, bis dahin eine eurasische Macht, zu einer rein asiatischen Macht degradiert werden sollte. Dabei würde, Zitat, die Ukraine als neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett einen geopolitischen Dreh- und Angelpunkt darstellen. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Zitat Ende. Die Strategie, die bereits bei Brzezinski aufschien, die heutige Regierung Biden praktiziert und für die Melnik trommelt, ist eine Politik, die die Ausweitung des Ukraine-Krieges zu einem europaweiten Krieg, der auch atomar geführt werden kann, ins Kalkül einbezieht. Es ist eine Politik, die vor allem die Interessen der US-Eliten und der Rüstungsindustrie zum Ausdruck bringt. Mit einer Administration in Brüssel und mit einer Regierung in Berlin, die zunehmend Vasallenstatus hat. Was im Übrigen deutlich damit dokumentiert wurde, dass der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Ende April die Verteidigungsministerinnen und Minister von mehr als 40 Ländern nach Ramstein auf den US-Luftwaffenstützpunkt eingeladen hatte, um dort eine Koalition zu schmieden und zum ersten Mal darauf zu orientieren, dass, Zitat, der Krieg noch sehr lange dauern wird, Zitat Ende. Es muss alles getan werden, dieser Kriegstreiberei ein Ende zu bereiten. Einen sofortigen Waffenstillstand und ein Zurück an den Verhandlungstisch zu fordern. Auch wenn der Herr Botschafter im Jung- und Naiv-Interview sagt, das Minsker Abkommen sei ein totes Pferd, so kann eine Lösung, mit der der Frieden wiederhergestellt wird, nur in einem Abkommen Minsk III bestehen. Der Autor Winfried Wolf ist verantwortlicher Redakteur von www.lunapark21.net. Das komplette Interview findet man auf der Website www.jungundnaiv.de. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.